ARD.
Mit der Wertschätzung ist das ja so eine Sache. Das gilt auch in der Politik. Viele schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner fühlen sich von ihrer Regierung nämlich nicht besonders wertgeschätzt momentan. Sie finden, sie haben Joe Biden und seinen Demokraten vor 4 Jahren doch zum Wahlsieg verholfen, aber dafür nicht genug bekommen. Und gar nicht so wenige, das zeigen Umfragen, überlegen deshalb jetzt stattdessen Donald Trump zu wählen oder gar nicht wählen zu gehen. Wie kann das sein? Was treibt Afroamerikaner um in dieser Wahlsaison? Und was bedeutet das alles für den November? Darüber wollen wir jetzt reden.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
Our vote is not free anymore.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ich bin Julia Kastein, heute mit im Studio dabei Nina Barth mit ganz frischen Eindrücken aus Michigan, wo sie mit vielen schwarzen Wählern gesprochen hat, und mit Claudia Sarre, die in gleicher Mission vor 4 Jahren in South Carolina unterwegs war. Schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hallo.
Und hinter der Scheibe Simon Jansen. Simon, grüß dich.
Moin, moin.
So, also wir sprechen über das sogenannte Black Vote, die Wählergruppe der Afroamerikaner und Amerikanerinnen. Das hieß ja immer, das ist eine ganz sichere Bank für die Demokraten, aber das stimmt ja so gar nicht mehr, Nina, ne?
Also zumindest lassen die Umfragen im Moment darauf schließen, dass weniger schwarze Wählerinnen und Wähler überhaupt wählen wollen. Und auf der anderen Seite scheint tatsächlich auch die Zustimmung für Donald Trump zu steigen. Das gilt vor allem für junge, schwarze Männer. Also die Zahlen in den Umfragen, die sind im Moment tatsächlich mit Blick auf die schwarzen Wählerinnen und Wähler nicht sehr rosig für die Demokraten.
Und was haben die Leute in Michigan dazu so erzählt? Haben sie das auch irgendwie kurz begründet, warum sie eigentlich jetzt nicht mehr Biden wählen wollen unbedingt, obwohl sie es vor 4 Jahren noch gemacht haben?
Ich war zum Beispiel, das war interessant, bei einem Community-Meeting in Detroit in Michigan. Community-Meeting, also so ein Nachbarschaftstreffen. Das war organisiert von der Bürgerrechtsorganisation National Action Network in Michigan. Und deren politischer Direktor Sam Riddle, ein 77-Jähriger, sein Leben lang Demokrat gewesen, so grauer Vollbart, der hat eben dieses Meeting da geleitet und der hat gesagt:
They can't just make Trump the boogeyman and think we're going to vote for Joe because he's the lesser of two evils. We've got to stop that nonsense.
Also er hat gesagt, die Demokraten können sich's nicht so leicht machen und einfach Trump zum Buhmann machen und denken, dass wir, weil es eben auf der anderen Seite diesen Buhmann gibt, dass wir als Schwarze allein deshalb die Demokraten wählen. Das ist Unsinn, den müssen wir stoppen, hat eben Sam Riddle gesagt.
Den Unsinn müssen sie stoppen und wir reden gleich drüber, wie das geschehen soll. Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, dann gehen halt ein paar schwarze Wähler nicht wählen. Was ist denn daran so schlimm? So einfach, aber Claudia, ist es nicht, ne?
Nein, und zwar hat sich das ja auch schon 2016 gezeigt. Damals sind eben nicht so viele Schwarze zur Wahl gegangen. Da scheint es also einen Zusammenhang zu geben zwischen der Wahlbeteiligung der Afroamerikaner und auch der Chancen der Demokraten auf einen Wahlsieg. Damals waren tatsächlich 7% weniger Afroamerikaner zur Wahl gegangen. Und das hat sich dann bemerkbar gemacht, indem eben Trump gewonnen hat. Und das war natürlich insofern auch nicht so erstaunlich, weil davor natürlich in den beiden Wahlperioden Obama gewonnen hat, 2008 und 2012, und da besonders viele Schwarze natürlich mobilisiert wurden.
Und auch Joe Biden ist es dann ja vor 4 Jahren besser gelungen, tatsächlich die Afroamerikanerinnen und Amerikaner zu mobilisieren. Beispielsweise auch in Michigan, wo du jetzt unterwegs warst, Nina, nämlich du warst in Detroit. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was eigentlich Detroit ausmacht. Warum ist das jetzt ausgerechnet ein gutes Ziel, wenn man mit Afroamerikanern ins Gespräch kommen will?
Ja, das ist vielleicht auch gar nicht das Ziel, was einem als erstes einfällt. Da denkt man ja dann wahrscheinlich eher so an die Südstaaten. Aber tatsächlich ist es so, dass ja im 20. Jahrhundert, Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts, Millionen von Schwarzen aus dem Süden Richtung Norden gezogen sind, weil sie eben sich ein besseres Leben dort erhofft haben. Und eins der Ziele war auch Detroit. Deshalb ist Detroit bis heute eine schwarze Stadt, kann man sagen. 80% der Menschen, die dort leben, sind schwarz. Und Michigan ist ein besonders interessanter Staat deshalb, weil er einer von den Swing States ist. Also Swing States, die besonders umkämpften Staaten, die mal republikanisch, mal demokratisch wählen. Und in Michigan ist es tatsächlich bei den letzten beiden Wahlen extrem knapp ausgegangen. 2016 hat Trump gegen Hillary Clinton gewonnen, aber tatsächlich nur mit 10.700 Stimmen Unterschied. Das war noch nicht mal ein Prozentpunkt, das waren 0,23 Prozentpunkte. Und Biden hat dann mit 2,8% Vorsprung auf Trump gewonnen. Also sehr, sehr knapp da.
Und Afroamerikaner, also da eine besonders hart umkämpfte Wählergruppe. Was genau erhoffen sich denn nun die Leute, mit denen du gesprochen hast, von Joe Biden? Was sagen sie denn, was sie von ihm konkret sehen wollen, damit sie dann auch ihr Kreuzchen bei ihm machen?
Also die erhoffen sich, dass er eben mehr ganz konkret für die schwarze Bevölkerung tut, dass sie mehr von den Demokraten profitieren. Und das war auch ein ganz großes Thema bei diesem Community-Meeting in Detroit. Und da hat eben Sam Riddle unter anderem auch gesagt,
the dollars that we spend on waging war around the world could be redirected to address some of the issues of black and poor folks in America, not just black folks.
Also er sagt, die Dollars, die die Regierung ausgibt, zum Beispiel für Kriege in der ganzen Welt, die könnten wir doch stattdessen, sagt Sam Riddle, die könnten wir doch stattdessen in schwarze Stadtviertel, denen es schlecht geht, investieren, um eben Probleme der Schwarzen und überhaupt generell der Armen anzugehen. Joe Biden und die Demokraten, die müssen eben ganz konkret die schwarze Unterschicht mit ihren Problemen erreichen, dass es bezahlbares Wohnen gibt, dass Strom und Wasser auch tatsächlich da sind, dass es ein besseres Schulsystem gibt. Und in der schwarzen Bevölkerung hört man eben auch sehr oft, dass die Schwarzen sich da benachteiligt fühlen, zum Beispiel was die Schulen angeht, dass weniger Geld in schwarze Schulen fließt. Und das sind Dinge, die vielen natürlich zu Recht wirklich sehr, sehr wichtig sind.
Vor 4 Jahren, Claudia, als du dich intensiver mit diesem Thema beschäftigt hast, da lag das ja quasi in der Luft, ne? Also wir hatten gerade George Floyd erlebt ein paar Monate davor. Es war das Thema Polizeigewalt ein riesiges, weil er eben durch einen Polizisten, der inzwischen ja auch im Gefängnis sitzt, erstickt wurde letztendlich. Rassismus natürlich deswegen ein großes Thema. Darüber hinaus, was hast du denn damals so erfahren? Was waren die Themen, die die Afroamerikaner damals bewegt hat und welche Erwartungen, welche Hoffnungen haben Sie denn mit Joe Biden auch verknüpft damals?
Also man muss natürlich sehen, dass 2020 damals eine völlig andere Zeit war. Es scheint jetzt schon so weit entfernt. Es war ja zum Beispiel das erste Pandemiejahr und sowohl, also eigentlich alle People of Color, aber vor allem die Afroamerikaner waren ja auch überproportional von der Pandemie betroffen. Das darf man auch nicht vergessen. Zum Beispiel 1/3 der Krankenhauspatienten damals waren Schwarze, der Covid-Patienten. Also natürlich auch waren sie durch
Jobverlust. Obwohl sie nur gut 10% der Bevölkerung ausmachen. Ne?
Genau, das muss man dazu. Ja, muss man dazu sagen, genau, 12-13%. Aber natürlich haben sie auch überproportional viele ihren Job verloren, damit auch ihre Krankenversicherung. Also sie waren schon damals eigentlich sehr stark benachteiligt durch die Corona-Pandemie. Dazu kam dann eben dieses George Floyd-Thema. Also es war im Prinzip das Jahr des Black Lives Matter-Movement mit all den Demonstrationen, die wir damals gesehen haben und auch den gewalttätigen Ausschreitungen. Das muss man ja auch sehen. Es gab ja damals Plünderung. Es gab eine Ausgangssperre. Die Nationalgarde wurde eingesetzt. Eigentlich war das Land damals in einer Art Ausnahmezustand. Also die Leute hatten Angst. Und dann kam ja wiederum Trump ins Spiel mit seinem Law and Order, Recht und Ordnung. Also der im Prinzip mit dieser Angst der Leute auch damals gespielt hat. Und da waren natürlich die Erwartungen an Biden, der schwarzen Bevölkerung, ganz konkret. Also man wollte mehr soziale Gerechtigkeit. Ich glaube, darauf lief es hinaus. Das heißt, also auch Chancengleichheit, zum Beispiel, wenn es um Bildung ging, wenn es um Bezahlung ging, aber auch Nina hat es schon angesprochen, bezahlbarer Wohnraum, Nahrungsmittelknappheit, all das. Und dann natürlich das ganze Thema um Polizeigewalt. Man fühlte sich da diskriminiert in der Behandlung durch Polizisten. Und ich habe zum Beispiel mit einem Jungen gesprochen, Joseph Armstrong, den habe ich hier beim March of Washington getroffen, damals 2020, und der hat Folgendes gesagt.
Ich glaube wirklich, dass Biden einen besseren Job machen kann, als Trump es derzeit macht. Trump macht die Dinge nur schlimmer. Er hat eine Menge von dem, was wir gerade erleben, ausgelöst.
Und man kann ihn nur deswegen so schlecht verstehen, weil er natürlich damals eine Maske getragen hat, auf der stand I can't breathe.
Dafür haben wir ihn auf Deutsch super verstanden. Und das war Simon, falls sich jemand gefragt hat, wer da eben zu hören war. Schön. Ja, also dann schauen wir doch nochmal, was sich dann in den letzten 4 Jahren tatsächlich getan hat und wie jetzt im Wahlkampf gebuhlt wird. Wir hatten den ehemaligen Präsidenten, der sehr viel Zeit in einem New Yorker Gerichtssaal verbringen musste in den vergangenen Wochen, aber deshalb auch die Zeit genutzt hat, um tatsächlich in der South Bronx mal auf Wahlkampftour zu gehen. Das ist eigentlich ein ungewöhnliches Pflaster für Republikaner, weil New York so fest in demokratischer Hand war, bislang zumindest, dass man da eigentlich gar nicht groß Wahlkampf machen musste, weder als Demokrat noch als Republikaner. Aber Trump ist der festen Überzeugung, er wird das anders reißen und hat deshalb vor allem die Schwarzen und die Latino-Wähler im Blick. Und dann können wir mal kurz reinhören, wie er versucht hat, die auf seine Seite zu ziehen dort.
African Americans are getting slaughtered. Hispanic Americans are getting slaughtered. And these millions and millions of people that are coming into our country, the biggest impact and the biggest negative impact is against our black population and our Hispanic population, who are losing their jobs, losing their housing, losing everything they can lose. They're the ones that are affected most by what's happening.
Ja, also er sagt, die Schwarzen und Latinos werden geschlachtet. Das meint er jetzt natürlich im übertragenen Sinne, bezieht sich dabei auf die wirtschaftliche Situation wegen der hohen Inflationsrate, für die Trump ja immer Biden verantwortlich macht. Er sagt, sie sind ausgeliefert den Millionen und Abermillionen von Einwanderern, die es de facto gar nicht gibt. Es gibt sehr viele, aber es sind nicht Abermillionen. Und er übertreibt in dieser Hinsicht ein bisschen, sagt aber, die wirtschaftliche Situation geht vor allen Dingen zulasten von schwarzen Amerikanern und von Latinos. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, Nina, und das vergleichst mit dem, was du in Michigan gehört hast von den Leuten, jetzt glaubst du, dass diese Botschaft von Trump, so wie er das jetzt auch zuspitzt und sagt, ihr seid die Opfer dieser fehlgeleiteten wirtschaftlichen Entwicklung, und da sind ja nicht nur Afroamerikaner laut Umfragen tatsächlich der Meinung, dass Trump mehr leisten kann als Biden, ist das etwas, wo du denkst, aha, da sagen sie ja tatsächlich, er hat recht und wir versuchen es jetzt doch mal wieder mit ihm?
Also ich glaube, dass viele tatsächlich dieses Gefühl haben, dass sie auf der Strecke bleiben, dass sie den Kürzeren ziehen. Ob sie deshalb dann auch in der Konsequenz wirklich für Trump stimmen, ist nochmal eine andere Frage. Aber dieses Thema Migranten und warum wird so viel Geld in Migranten investiert, das habe ich tatsächlich öfter gehört. In Detroit habe ich mich mit einem Hip-Hop-Experten, einem Mann Mitte 40 unterhalten, der seit 20 Jahren über die Hip-Hop-Szene in Detroit schreibt und sehr viel da auch mit eben jungen Leuten zu tun hat. Und der hat gesagt, das hört er ganz, ganz oft, dass die sagen, warum wird so viel Geld für Migranten ausgegeben? Ich weiß selber kaum, wie ich über die Runden kommen soll. Warum kriege ich nicht mehr? Ich bleibe hier auf der Strecke. Also das ist das, was er sagt, was er sehr, sehr oft gehört hat. Und tatsächlich ist es so, ich war auch dann in Michigan auf einer Trump-Rally, also auf einer Wahlkampfveranstaltung mit Trump. Und ich muss sagen, ich musste tatsächlich Schwarze suchen. Es war die ganz, ganz große Mehrheit waren Weiße, die dort waren. Aber ein paar Schwarze waren eben auch da. Und da war zum Beispiel eben auch Timothy, der ist 21, der ist Student aus Michigan. Und der hat gesagt, er ist sich ganz, ganz sicher, dass er Donald Trump wählen wird, weil...
I mean, he's pro-life. He's also for closing the border and protecting Americans. So, and Biden's not about that at all.
Also, er hat für sich zwei wichtige Themen genannt. Das ist einmal die Diskussion um Abtreibungen und dass Trump da eben einen strikteren Kurs fahren würde. Und das andere Thema auch Migration, wobei er jetzt gar nicht übers Geld gesprochen hat, sondern er hat das Thema angesprochen, dass wir hier nicht mehr sicher sind in den USA und Trump will uns schützen und will eben dagegen vorgehen, dass so viele Migranten kommen. Also dieses Thema Migration ist tatsächlich eins, das viele Schwarze jetzt nach meiner Erfahrung in Michigan tatsächlich viele umtreibt.
Tatsächlich viele Schwarze und überhaupt sehr viele Amerikaner rangiert ja auch ziemlich weit oben auf der Liste der wichtigen Themen in dieser Wahl. Genauso wie das Thema Abtreibung. Und ich glaube, da können wir kurz auch noch drüber reden. Da ist es ja kein eindeutiges Bild bei afroamerikanischen Wählern. Es gibt auch sehr viel, Claudia, sozialkonservative Afroamerikaner, die das sehr kritisch sehen, ähnlich wie der Timothy das eben ja auch schon angedeutet hat. Ne?
Ja, vor allem die religiösen Afroamerikaner, von denen es ja auch sehr viele gibt, die regelmäßig zur Kirche gehen und einfach sehr gläubig sind und die eben da eine bestimmte Vorstellung haben, dass zum Beispiel bis zur sechsten Woche zum Beispiel nur abgetrieben werden sollte.
Also wir sehen, Trump setzt zumindest thematisch da vielleicht die richtigen Akzente. Über den Ton kann man sich ja streiten, fraglich, ob das immer so ankommt, aber gut. Gucken wir mal, wie das Team Biden-Harris reagiert. Die haben jetzt diese Woche extra noch eine neue Initiative vorgestellt, sind dafür in einen anderen wichtigen Swing State gereist, nämlich Pennsylvania, und dort aufgetreten mit allerlei schwarzer Politprominenz. Und da hat Biden erstmal lange ausgeholt und seine ganzen Verdienste aufgezählt, auch wie er meint, für die Afroamerikaner, denen es wirtschaftlich deutlich besser ginge, sagt er, die beispielsweise davon profitieren, dass viele Studentendarlehen erlassen wurden, die davon profitieren, dass der Preis für Insulin gesunken ist, Insulin Riesenthema, Diabetes vor allen Dingen eben auch bei Afroamerikanern und vielerlei mehr, also lange Liste. Und dann wurde er für seine Verhältnisse ziemlich aggressiv, muss man sagen, auch da hören wir mal kurz rein.
It's the same guy who wanted to tear gas you, as you peacefully protested George Floyd's murder. He's that guy who won't say Black Lives Matter and invokes neo-Nazi Third Reich terms. Then Trump tells you he's the greatest president. I love this one. He says he's the greatest president for black people in the history of America, including more than Abraham Lincoln.
Ja, also das sei schließlich der Mann Donald Trump, der friedliche schwarze Demonstranten mit Tränengas vertreiben wollte vor 4 Jahren. Der Präsident, dem der Satz Black Lives Matter, es geht um schwarze Menschen, nie über die Lippen bekommen hat, aber dafür eben Nazisprüche benutzen würde, sagt Biden. Und ausgerechnet der würde jetzt behaupten, dass er doch am allermeisten macht für die schwarzen Wähler und wie lachhaft das sei. Und dann kommen auch die Buhrufe. Nur, Nina, wir haben ja am Anfang gehört von Sam Riddle, vielleicht ist es nicht damit getan, Trump immer nur zum Boogeyman zu machen. Genau das hat aber Biden in der, so finde ich, zumindest aggressivsten Passage gemacht. Also die Frage an euch beide eigentlich, wer von den schwarzen Wählern lässt sich davon überzeugen? Denn Trump kennen sie ja tatsächlich schon.
Naja, das ist natürlich jetzt erstmal Bidens Strategie im Moment, glaube ich, in dieser Phase des Wahlkampfes, ihn erstmal schlecht zu machen. Und das tut er eben dadurch, ihn als rassistisch irgendwie darzustellen und nochmal dran erinnern. Wir erinnern uns ja alle noch an dieses Bild, wie er damals mit dieser Bibel in der Hand vor der Kirche stand. Falschrum auch noch dazu. Aber es stimmt ja auch, dass dieses Thema bei ganz vielen und auch bei vielen Afroamerikanern ja eher in den Hintergrund gerückt ist. Insofern finde ich es eigentlich auch verständlich, dass er jetzt vielleicht nochmal daran erinnert. Aber ich finde, seine Message sollte eigentlich eher sein, zu erklären, was es denn jetzt mit der wirtschaftlichen Situation in diesem Lande auf sich hat. Weil das, empfinde ich, ist das große Thema der Schwarzen. Also ihre Benachteiligung nach wie vor und dass alles so teuer ist. Eigentlich gilt das für die gesamte US-Bevölkerung, aber ich finde insbesondere für die Schwarzen. Also da geht es um Lebensmittelpreise, um Inflation, wir wissen es alle, um bezahlbare Wohnungen, Mieten, Immobilien, all diese heißen Themen. Und da müsste Biden eigentlich eher seine Message rüberbringen, dass es auch unter einem Trump wahrscheinlich keine Veränderung geben wird, selbst wenn sie ihn wählen.
Nina?
Ich gebe dir recht, ich halte es aber trotzdem auch für klug, nochmal quasi so die Alarmglocken zu läuten für die schwarze Bevölkerung aus seiner Sicht, der Rassist Trump. Und tatsächlich ist es so, dass ich mich mit einer Frau unterhalten habe in Flint. Kiana Towns heißt sie, sie ist Englischprofessorin, Mitte 40. Und die ist schon sehr, sehr lange politisch und sozial engagiert. Und die hat ganz klar zu mir gesagt, wenn ich dran denke, diese 4 Jahre unter Trump, die haben unser Leben in der schwarzen Community wirklich verändert. Der Rassismus ist viel offener gewesen. So hat sie das empfunden. Jetzt wird es wahrscheinlich andere Schwarze geben, die sagen, das ist übertrieben. Aber ich schildere jetzt ja nur, wie diese Frau es empfunden hat. Und sie sagt, es sind Sachen, wir sind wieder öfter beschimpft worden und es gab tatsächlich Gegenden, wo wir als Schwarze gesagt haben, da gehen wir jetzt lieber aus Sicherheitsgründen nicht mehr hin, weil sie das Gefühl hatten, Weiße, ja, sind rassistischer und trauen sich dann vielleicht auch mehr, tatsächlich übergriffig zu werden.
Was sich jetzt ja auf jeden Fall verändert hat in den letzten 4 Jahren, ist, dass die Amerikaner zum ersten Mal eine schwarze Frau haben als Vizepräsidentin. Und das war ja wirklich auch eine Riesensache. Wir haben ja eingangs schon drüber geredet, was für einem gesellschaftlichen Klima die letzten Wahlen stattgefunden haben und auch welche Hoffnungen mit Kamala Harris verbunden wurden, als sie ins Amt gekommen war. Auch darüber, Nina, nehme ich an, hast du gesprochen mit Menschen in Michigan.
Unter anderem auch eben mit Kiana Towns, die ich gerade erwähnt habe, die das eben erzählt hat. Und die hat gesagt, sie glaubt, dass Joe Biden und die Demokraten es am Ende schaffen. Aber Joe Biden würde es nicht schaffen ohne Kamala Harris, weil die extrem wichtig ist für die Black Community. Und so hat sie mir das erklärt.
When I was a kid and people were telling me that I could be anything as a black woman, I never believed that. You could be the president. It was like, yeah, the way that she engages, the way that she is just a human being in her work with a vast knowledge of what's happening all over the country and the world, it is admirable for me.
Also Kiana Towns ist total begeistert von Kamala Harris, weil sie sagt, die Art und Weise, wie sie sich engagiert, wie sie einfach Mensch ist in ihrer Arbeit und dass sie eben extrem kompetent ist, das beeindruckt sie total. Und Kiana Towns sagt, als sie ein kleines Mädchen war, haben Leute zu ihr gesagt, hey, du kannst alles werden, was du willst, auch Präsident. Und das hat sie nie für möglich gehalten. Und jetzt eben diese schwarze Vizepräsidentin. Eine ganz, ganz wichtige Person.
Und vielleicht sollte man ja auch nochmal dazu sagen, nur weil Leute von Biden desillusioniert sind, heißt das ja noch lange nicht, dass sie tatsächlich bei Trump ihr Kreuzchen machen. Wir sprachen eingangs davon, es kann sein, dass sie einfach zu Hause bleiben. Was hast du gehört dazu, zu diesem Punkt speziell, Nina?
Ich war in einer schwarzen Kirche in Detroit und das war ganz nett. Da war eine ältere Dame, die hat zu mir gesagt,
I will vote for Joe Biden. Against Donald Trump. Against Donald Trump. I don't think anyone can beat Donald Trump right now but Joe Biden.
Also die ist gar kein Fan von Joe Biden, aber sie sagt, meine Stimme ist für Joe Biden und zwar nicht wirklich für Joe Biden, sondern gegen Donald Trump. Und Joe Biden ist der Einzige, der ihn schlagen kann.
Ich würde gerne auch nochmal auf diesen Punkt kommen zum Schluss. Nichtwählerschaft unter Afroamerikanern und ob das immer nur der Grund ist, dass sie nicht überzeugt sind von einem der beiden Kandidaten. Das ist ja momentan ein großes Thema, geht glaube ich beiden Lagern so, dass sie mit ihren Kandidaten nicht besonders happy sind. Aber bei Afroamerikanern kommt ja dazu, dass einerseits für sie das Wählen ein Riesenprivileg ist, für das sie sehr lange gekämpft haben. Und andererseits ist es aber eben auch ein Problem für viele, gar nicht so einfach wählen zu gehen tatsächlich. Das ist auch ein Thema, mit dem du dich länger auseinandergesetzt hast, vor 4 Jahren schon, Claudia. Das ist auch so ein bisschen weggesagt, habe ich das Gefühl. Aber tatsächlich hat es ja schon ein bisschen was verändert, oder? Wie einfach oder schwer ist es denn momentan für Afroamerikaner, tatsächlich ihr Privileg auch auszuüben?
Das kommt darauf an, in welchem Bundesstaat man lebt. Wie immer hier in den USA, für ungefähr 16 Bundesstaaten, da ist es schwieriger geworden. Tatsächlich haben diese konservativen Bundesstaaten ihre Wahlgesetzgebung zum Teil verschärft. Und bei verschärft meine ich damit, dass es eben für bestimmte Wählergruppen schwieriger ist. Also ich sage mal ein paar Beispiele. In Idaho darf man nicht mehr nur mit dem Studentenausweis wählen. Also das wurde strenger gemacht. In Ohio wurde zum Beispiel diese Wahlzettelbriefkästen, die Anzahl davon, drastisch reduziert. Das heißt, man muss stundenlang rumgurken, um zu gucken, wo man denn mal seinen Wahlzettel los wird. Und es gibt auch andere Regeln, dass man nicht mehr direkt vor der Wahl eben dieses sogenannte Frühwählen machen darf, sondern damit eine bestimmte Anzahl von Tagen dazwischen liegen. Also eigentlich alles solche Maßnahmen, die es den Wählern dann erschweren, ihre Stimme abzugeben. Und darunter leiden vor allem die Afroamerikaner und andere Minderheiten, muss man dazu sagen. Zum Beispiel ältere Menschen, die kein Auto haben, arme Menschen, die sich vielleicht kein Auto leisten können, die 3 Jobs haben zum Beispiel. Aber ich muss dazu sagen, es gibt auch Bundesstaaten, 23 an der Zahl, die es leichter gemacht haben, also demokratische Bundesstaaten. Und ein wesentlicher Punkt, den man immer wieder hört, wenn es ums Wählen geht, hier in den USA wird ja am Dienstag gewählt. Das ist eben für viele Leute auch ein Problem, sich da von ihren Pflichten, von ihrem Job vor allem oder von ihren 3 Jobs frei zu machen, um dann eben zum Wahllokal zu gehen und ihre Stimme abzugeben. Und das hat mir eine Soziologin von der Universität von Maryland, Chris Marsh, folgendermaßen erklärt.
I would also argue that that should be a national holiday. Voting day should be a national holiday. You should not have to go to work on that day. So if you have to be to work early in the morning and get off late, you're struggling to try to get there. Your job will give you time off, but I think to make it comfortable for everybody, it just becomes another day off, a national holiday.
Ja, also sie spricht sich dafür aus, dass eben dieser Wahltag ein nationaler Feiertag sein sollte, damit eben jeder die Chance hat, zum Wahllokal zu gehen. Und so ist es in Deutschland ja auch. Wir wählen ja an einem Sonntag.
Also die große Kunst wird sein, für beide Lager tatsächlich ihre Wählerschaft auch zu mobilisieren. Nina, Claudia, ganz kurzes Fazit zum Schluss. Es ist ja noch ein bisschen hin bis zu dieser Wahl. Glaubt ihr, dass man am Ende wieder sagen wird, die Afroamerikaner haben auf die eine oder andere Art diese Wahl entschieden?
Ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich, dass es davon abhängen wird, gehen Sie wählen oder gehen Sie nicht wählen. Aber das ist natürlich nicht immer nur eine Wählergruppe alleine, an der man es dann festmachen kann. Aber die Schwarzen werden eine große Rolle spielen.
Also ich bin da eher unentschieden. Ich glaube, dass insgesamt die Wahlbeteiligung zurückgehen wird, weil einfach generell ein großer Frust herrscht hier und eine Desillusionierung in der US-Bevölkerung. Inwiefern dann die Schwarzen davon betroffen sind, wie du schon sagst, da kommen noch viele andere Latinos und andere junge Wähler zum Beispiel hinzu. 50-50, also es wird so oder so knapp werden.
Das kann man wohl auf jeden Fall verlässlich sagen. Claudia Sarra und Nina Barth, danke. Schön, dass ihr dabei wart. Simon, vielen Dank, dass du hinter der Scheibe geachtet hast, dass technisch alles rund läuft. Ich bin Julia Kastein. Danke fürs Zuhören. Die Podcasts zum Nachhören gibt's bei ndr.de/diekorrespondenten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jiffer, Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und da gibt's eine Menge zu besprechen in diesem Superwahljahr. Wir sagen euch zum Beispiel, was dahinter steckt, wenn Donald Trump über die NATO-Länder in Europa herzieht oder warum er jetzt goldene Turnschuhe rausbringt und warum selbst Talkmaster Jon Stewart Witze über das Alter von Joe Biden macht. Ihr lernt bei uns viel über das politische System Amerikas. Und wir lachen auch gerne über die vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen unseren beiden Heimaten USA und Deutschland. Amerika, wir müssen reden, findet ihr alle 2 Wochen in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.